Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. Universitäten setzen Überwachungssoftware ein, damit Studierende bei ihren Prüfungen nicht schummeln. Ein Student hat geklagt, gestern Abend kam die Entscheidung. Wechselunterricht, das scheint die Minimallösung für alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien. Immerhin geht es jetzt im März überall wieder in die Klassenzimmer. Und was die richtige Ernährung mit der geistigen Leistungsfähigkeit zu tun hat und wie Homeschooling und Homeoffice die Ernährungsgewohnheiten verändert haben, das alles klären wir heute bei uns im Bildungsmagazin. Noch ist an vielen Unis Prüfungszeit und anders als in Vor-Corona-Zeiten bedeutet das häufig Online-Klausuren. Die können über das Internet geschrieben werden, entsprechende Verordnungen und neue Prüfungsordnungen sind bundesweit schon im vergangenen Frühjahr in Kraft getreten. Damit Studenten und Studentinnen aber nicht schummeln, wenn sie daheim vorm Rechner sitzen, verwenden Unis Überwachungssoftware. Bei Campus und Karriere haben wir das schon mehrfach thematisiert. Ein Student der Fernuni Hagen hat nun versucht, mit einem Eilantrag zu verhindern, dass am kommenden Montag eine seiner Prüfungen mit Video und Ton aufgezeichnet wird. Gestern kam die Entscheidung des Oberlandesgerichts NRW abgelehnt. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit meinem Kollegen Jan Rähm. Jan Rähm, was sollte mit dem Eilantrag erreicht werden und warum wurde dieser jetzt vom Gericht abgelehnt?
Ja, mit diesem Eilantrag sollte erreicht werden, dass eine Online-Klausur der Rechtswissenschaften, die, wie Sie sagten, am kommenden Montag an der Fernuniversität Hagen geschrieben werden soll, ja, die sollte aufgezeichnet werden und das sollte verhindert werden. Die Aufzeichnung soll geschehen, um Täuschungsversuche zu verhindern. Das heißt, die Aufnahmen der Webcams, die die Studierenden zeigen, der Ton oder auch der Bildschirminhalt auf dem Computer des Studierenden, die sollen mit einer speziellen Software mitgeschnitten werden. Das und die Aufzeichnung ist nach Einschätzung der Kläger ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Gericht in Münster hat den Antrag jetzt gestern abgelehnt, aber nicht, weil die Aufzeichnung zulässig ist, sondern weil, Zitat, die Rechtmäßigkeit der Aufzeichnung und Speicherung im Eilverfahren nicht geklärt werden könne. Im Moment ist damit die Aufzeichnung erst einmal verhältnismäßig und zulässig. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die das Verfahren unterstützt hat, zeigte sich vom Urteil enttäuscht. Und ich habe kurz vor unserer Sendung mit David Werdermann gesprochen, erst Verfahrenskoordinator bei der GFF, und sagt:
Wir sind natürlich enttäuscht, dass der Antrag abgewiesen wurde. Wir hätten uns gewünscht, dass das Gericht auch schon im Eilverfahren ein bisschen intensiver prüft und zu dem Ergebnis kommt, dass dann auch am kommenden Montag die Prüfung ohne Aufzeichnung stattfinden muss. Aber wir sehen das jetzt auch als Ansporn an, im zukünftigen Hauptsacheverfahren dann nochmal ausführlich die Frage der Verhältnismäßigkeit zu klären.
Das heißt also, die Rechtmäßigkeit der Aufzeichnung und Speicherung, Sie haben schon gesagt, ist nicht abschließend geklärt. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, die Klausur an der Fernuni Hagen findet voraussichtlich wie geplant statt und wird dann auch aufgezeichnet. Die GFF hat aber bereits angekündigt, dass das Thema der Überwachung bei Online-Klausuren und anderen Online-Prüfungen weiter vorangetrieben werden soll. Sie werden also weitere Verfahren anstrengen, die sich dann gegen weitere Klausuren und Prüfungen und die eben eingesetzten Maßnahmen richten. Das kann sein, also die Aufzeichnung und Speicherung von Ton, von Video, von Bildschirminhalt. Aber es wird auch um die automatisierte Auswertung der Aufnahmen durch Computersysteme gehen und auch um die Fristen zur Löschung von entsprechenden Aufnahmen. Dabei ist der GFF wichtig zu betonen, sie wolle nicht gegen die Online-Prüfung als solche vorgehen und diese verhindern, sondern alleine unverhältnismäßige Eingriffe in den Datenschutz unterbinden.
Einmal ganz generell gefragt, braucht es denn überhaupt Online-Klausuren und deren digitale Überwachung?
Ja, diese Frage ist durchaus umstritten, denn die Klausur an sich ist zumindest in einigen Fächern ja didaktisch umstritten und es gibt auch Alternativen wie beispielsweise die sogenannten Open Book Prüfungen, bei denen die Studierenden jegliche Materialien inklusive der Online-Suche nutzen können. Wenn es aber schon eine Klausur sein muss, dann reicht eigentlich auch ja die einfache Überwachung per Video und Ton, zum Beispiel über ein Online-Konferenz-Tool, also sowas wie Big Blue Button. Denn anders kann eine Aufsicht die Studierenden in einer Präsenzklausur ja auch nicht überwachen.
Ja, vielen Dank. Das war Jan Rähm. Er hat uns über die Überwachungssoftware bei Hochschulklausuren informiert, über den Eilantrag. Und um Überwachungssoftware geht es auch morgen bei Campus und Karriere am Samstag ab 14.05 Uhr. Dann werden alle Fragen rund um Online-Prüfungen an Hochschulen angesprochen. Auch die Frage, ob es Optionen gibt, sich gegen Online-Klausuren zu entscheiden. Und wofür dann die eben schon angesprochenen Open-Book-Klausuren werden dann auch eine Rolle spielen. Wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten, schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns unter unserer Hörertelefonnummer an 00 800 44 64 44 64. Weitermachen oder aufhören? Die Frage stellen sich Studierende in den ersten Semestern eigentlich immer wieder. Es sei denn, sie hatten schon zu Studienbeginnern ganz klares Berufsziel. Und wer hat das schon? Sind die gewählten Fächer wirklich das, was einen brennend interessiert oder so ganz anders als gedacht? Und wenn das so ist, dann kann man ja Fächer wechseln. Für manche stellt sich heraus, dass das Studium doch nicht das Richtige ist, sondern eher eine berufliche Ausbildung. In Corona-Zeiten ist es jetzt noch schwerer, das herauszufinden als sonst. Online-Kurse statt Seminare an der Uni oder Fachhochschule. Kein direkter Austausch mit anderen Studierenden auf dem Campus. Zwei Semester geht das schon so und es sieht nicht danach aus, als würde sich das im nächsten Semester ändern. Britta Mersch hat sich mit Studierenden unterhalten und nachgefragt, welche Durchhaltestrategien oder, wenn gar nichts mehr geht, welche Exit-Strategien sie haben.
Wenn es in Zoom-Meetings stattfindet, ist es ja einfach eine ganz andere Qualität. Die Kurse verschwimmen alle total untereinander. Ich kann teilweise nicht mehr differenzieren, in welchem Kurs ich was gelernt habe.
Nora ist 20 Jahre alt. Sie studiert in Köln Psychologie im dritten Semester und hat wegen der Corona-Pandemie ihr komplettes Studium online absolviert. Eine belastende Situation.
Der Umfang hat sich für manche Fächer extrem erhöht. Das wurde dann halt immer so begründet mit der Zeit, die man jetzt ja hat. Was natürlich irgendwie gar nicht das abbildet, wie die Gefühlslage oder die Befindlichkeit tatsächlich irgendwie ist. Also das war echt schwierig.
Der Winter mit seinen kurzen Tagen habe die Situation noch verschlimmert. Im nächsten Semester möchte Nora weniger Leistungsnachweise erbringen und dafür noch ein Praktikum machen oder eine Reise mit einem Bus. Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie.
Wir verstehen dich, wir hören dich, wir sehen dich. Dass das auch so eine Resonanz trifft, das ist halt super, super hilfreich, weil man auch das Gefühl hat, der eigene Anspruch, der wächst so ungemein oder der ist einfach gleich geblieben zu dem, wie es normalerweise ist.
Viele Studierende leiden unter fehlenden persönlichen Kontakten oder können sich zu Hause auf Dauer nur schwer motivieren, zeigen auch aktuelle Studien. Simon studiert im siebten Semester Geschichte und Politik an einer Uni in Nordrhein-Westfalen.
Also allein die 5 Minuten vor Kursbeginn, die man dann zusammen im Raum sitzt und sich mal eben schnell austauscht, machen schon unheimlich viel aus von ja einfach dem Austausch darüber, wie man jetzt mit dem Stoff klarkommt, ob man alles versteht, was man toll findet. Das fehlt alles.
Wilfried Schumann leitet den psychologischen Beratungsservice der Universität Oldenburg.
Also wir haben viele Studierende, die schon große Motivationsprobleme haben und denen das, wie es jetzt läuft, keinen Spaß macht.
Er rät Studierenden, die Isolation zu durchbrechen, nach draußen gehen, Sport machen, auch online StudienpartnerInnen zu suchen.
Dass man morgens sich schon, bevor man in den Tag arbeitsmäßig hineingeht, ein kleines Treffen macht per Video mit 1, 2 Partnern, sich kurz abstimmt, was ist heute dran, wie gehen wir es an und sich noch ein bisschen anfeuert. Und dann wieder verabredet, sich mittags oder nachmittags zum Resümee zu treffen und nochmal den Tag Revue passieren zu lassen. Sodass man also sich mehr als Mitglied von einem kleinen Team versteht, als dass man so ganz alleine vor sich hinwurstelt.
Wilfried Schumann rät Studierenden, möglichst durchzuhalten, auch wenn es schwerfällt.
Wenn es Unsicherheiten ums eigene Leistungsvermögen gibt, dann würde ich raten, sich da doch eine Chance zu geben und zu gucken, ob man nicht mit Beratung, mit Verbesserung der eigenen Arbeitsstrategien da einiges rausholen kann.
Anders sieht es aus, wenn man merkt, dass die Studieninhalte nichts für einen sind.
Also wenn man das deutlich spürt, dann sollte man auch den Mut haben, tatsächlich auszusteigen und sich da nicht ewig weiter zu quälen. Auch wenn dann vielleicht aus dem Umfeld Enttäuschungen oder Reaktionen kommen, vor denen man sich so ein bisschen scheut. Es geht ja darum, Sie selber als Studierende haben ja im Grunde die Konsequenzen zu tragen von den eigenen Entscheidungen, nicht die anderen.
Über einen Studienabbruch denken Simon und Nora noch nicht nach. Nora wünscht sich aber, dass die Bedürfnisse der Studierenden im Online-Studium stärker wahrgenommen werden.
Also dass es dann doch interaktiver ist oder doch vernetzter ist und mal vielleicht irgendwie diese ganzen praktischen Bereiche, die sonst in der Vorlesung über Abfragen, über Partnerarbeit oder irgendwie sowas versucht wird, wenigstens noch das irgendwie auch online hinzukriegen.
Doch nicht alle Professoren und Professorinnen nehmen so ein Feedback der Studierenden ernst. Sollten sie aber. Denn dann wären die Studierenden ein bisschen weniger allein mit allem, was sie im Online-Studium zu Hause schaffen müssen.
Vor dem Bildschirm sitzen und knabbern, das kennt vermutlich jeder. Die Frage ist nur, ob es Chips, Schokolade oder Gemüsesticks sind, die wir da knabbern. Während der Corona-Pandemie sitzen wir alle mehr vor dem Laptop, dem Smartphone oder Fernseher, Schülerinnen und Schüler, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein warmes Mittagessen in der Schule oder Kantine fehlt, nicht jeder kocht selber. Statt frisch zubereiteter Kost gibt es dann den Fast-Food-Snack. Das hat Folgen für das Körpergewicht, klar, aber auch für die geistige Leistungsfähigkeit. Und darüber wollen wir anlässlich des Welternährungstages am kommenden Sonntag heute sprechen mit Professor Hans Hauner. Er ist Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität in München. Und er hat eine Studie mitverfasst, Ernährung in Homeschooling- und Homeoffice-Zeiten. Schönen guten Tag, Herr Professor Hauner.
Guten Tag.
Wie gesund oder ungesund ernähren sich Kinder und Jugendliche und ArbeitnehmerInnen ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie? Was besagt Ihre Studie?
Uns hat interessiert, wie sieht die Ernährungssituation aus in Familien mit Kindern. Und wir haben da ein differenziertes Bild bekommen. Es gab Familien, wo dann berichtet wurde, dass durch Homeoffice zu Hause mehr gekocht wird. Das ist natürlich positiv. Aber es gab eher noch mehr Familien, wo aufgrund dieser ganzen Belastungssituation sich die Ernährung eher verschlechtert hat. Zum Beispiel mehr Fastfood, mehr Süßigkeiten, mehr salzige Snacks und so weiter. Darin spiegelt sich natürlich auch die seelische Belastung wider. Und bei einem Teil war es sicherlich so, dass sich die Ernährung verschlechtert hat. Wir haben auch nach Gewichtsveränderungen gefragt. Und haben dabei gesehen, dass auch von den Eltern viele angegeben haben, zugenommen zu haben. Und bei den Kindern war es auch ein nicht kleiner Prozentsatz, vor allem der Schulkinder, die dann doch auch zu viel Gewicht auf die Waage gebracht haben. Also ein gemischtes Bild, aber schon mit einigen Problempunkten.
Ja, Sie haben es angesprochen, ein gemischtes Bild, das sich da zeichnet. Die einen kochen selber und offenbar frisch zubereitete Mahlzeiten. Die anderen greifen da lieber zu Chips, Limo, Currywurst und Pommes. Sie haben eben gerade angesprochen, es hat auch ein bisschen was mit der emotionalen Belastung oder Entlastung durch solche Ernährung zu tun. Wer ist denn besonders betroffen? Also wer braucht diese emotionale Entlastung offenbar mehr als andere?
Ja, das hat uns natürlich auch sehr interessiert und es war so, dass Familien mit geringerem Haushaltseinkommen, mit geringerem Bildungsstatus da eher diese Probleme gezeigt haben, während Familien mit reichlich Haushaltsgeld, wo dann auch die Eltern vielleicht im Homeoffice waren, das deutlich besser meistern konnten. Also es hängt schon sehr stark auch vom Sozialstatus ab. Und klar, wenn beide Eltern arbeiten müssen unter diesen auch erschwerten Bedingungen, die Kinder nicht in der Schule sind, dann entstehen da natürlich Probleme, die oft kaum lösbar sind und dann zu solchen Phänomenen führen.
Sie haben gerade das Geld angesprochen. Der ein oder andere hat vielleicht das Gefühl, dass er mit Chips, Schokolade, Pommes billiger wegkommt, weil das Sättigungsgefühl größer ist, als wenn man sich eine Mahlzeit aus frischem Gemüse zubereitet. Ist das ein Trugschluss?
Es gibt Berechnungen, wo man sieht, dass eine gesunde Ernährung auch nicht teurer ist wie eine Ernährung mit viel Fastfood und dergleichen. Also es ist eher eine Sache der Einstellung. Natürlich braucht man auch Zeit, um diese frischen Produkte zu bekommen und der Aufwand ist etwas größer. Aber ich würde immer dafür plädieren, dass man das trotzdem versucht, auch wenn es nicht perfekt gelingt, Man kann ja jetzt auch in Corona-Zeiten zum Beispiel abends gemeinsam mit den Kindern vielleicht ein bisschen in der Küche gemeinsam was machen. Kinder sind für sowas gern zu haben und für die ist es vielleicht sogar eine interessante Abwechslung.
Ja, Abendessen kochen als Familienereignis, ganz genau. Ja. Nun führt ungesunde Ernährung zu Gewichtszunahme und die gemeinhin zu körperlicher Trägheit. Aber das ist natürlich nicht alles. Wie beeinflusst ungesunde Ernährung zudem die geistige, die intellektuelle Leistungsfähigkeit?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die wir nicht wirklich gut beantworten können. Da gibt es zwar eine Reihe von Untersuchungen, die aber nicht eindeutig sind, aber es spricht natürlich auch aus dieser Forschungsecke einiges dafür, dass auch Kinder auf eine gesunde Ernährung achten sollten. Das beginnt ja in der Regel mit dem Frühstück. Es ist sicher besser, wenn Kinder mit Frühstück in die Schule gehen, denn sie brauchen die Energie und das ist auch wichtig für die Konzentrationsfähigkeit und für die Ausgeglichenheit während des Schulbetriebs. Was die Schulen selber anbieten bislang, ist alles andere als gut und beispielhaft. Da wäre sicherlich noch Besserungsbedarf da. Wichtig ist sicherlich auch, dass die Kinder am Vormittag noch ein Pausenbrot einlegen, möglichst eben auch einigermaßen gesund, weil sie nicht so viele Energiereserven haben wie Erwachsene, sondern sie brauchen öfter am Tag was zum Essen und das sollte halt was Vernünftiges sein. Dann ist sicherlich auch die geistige Leistungsfähigkeit optimal.
Kann es sein, dass die geistige Leistungsfähigkeit durch schlechte Ernährung so beeinflusst wird, dass die weitere Bildungskarriere von Kindern und Jugendlichen leidet?
Das kann man schlecht auf Ernährung alleine zurückführen. Ernährung ist da vielleicht ein Teil davon. Aber Sie haben natürlich völlig recht, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir wissen zum Beispiel ja auch, dass körperliche Aktivität gut ist für das Denkvermögen. Also es geht insgesamt um einen vernünftigen Lebensstil, also weg vom Rumsitzen vor PC oder vom Fernseher und Chips futtern oder Pizza futtern. Das muss man ein bisschen planen und das kann eigentlich jede Familie in ihren Möglichkeiten, glaube ich, vernünftig schaffen.
Sollte jetzt in Schulen verstärkt über gesunde Ernährung gesprochen werden, Ernährungsbildung sozusagen?
Das wird seit Jahren diskutiert. Ich bin da nicht unbedingt so dafür. Also mir wäre viel lieber, wenn man da mehr praktische Elemente einbauen könnte, dass zum Beispiel in der Grundschule zweimal die Woche gemeinsam gefrühstückt wird, dass man das gemeinsam zubereitet. Das hat wahrscheinlich wesentlich größeren Einfluss auf das Verhalten und auf, als wenn man da im Unterricht mal 12 Stunden einbaut. Für mich ist auch sehr wichtig der Umgang mit den Medien. Da passiert ja zurzeit sehr viel über YouTube und so weiter, wo natürlich zurzeit sehr viel Negatives passiert im Sinne von Produktwerbung. Also diese YouTube-Videos enthalten wirklich zu 95% Werbung für ungesunde Produkte. Genau das wollen wir ja nicht haben.
Zum Abschluss möchte ich Sie nach einem kleinen Ernährungs-Einmaleins für die Corona-Pandemie fragen. Denn nicht nur Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sind betroffen, sondern eigentlich alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Ja, ich empfehle da natürlich immer gern die 10 Regeln der DGE. Das sind ja wirklich einfach formuliert und dazu gehört zum Beispiel 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, weniger Fleisch, weniger Wurstprodukte, fettarme Milchprodukte sind gut, natürlich eher Vollkornbrot. Und da kann sich eigentlich jeder was zusammensuchen, was ihm schmeckt.
Sagt Professor Hans Hauner, Direktor des Else-Kröner-Frenesius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München. Danke Ihnen. Das klingt gut. Alle Schülerinnen und Schüler sollen noch in diesem Monat, also im März, wieder in die Schule gehen können. Britta Ernst, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, hat sich entsprechend geäußert. Die Kultusminister seien sich da einig. Wie es genau funktioniert, wird sich allerdings von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, je nachdem, ob die Corona-Inzidenzwerte sehr hoch oder sehr niedrig sind. In der Regel werde es erstmal auf Wechselunterricht hinauslaufen. Das muss nicht das Schlechteste sein. Ann Küch stellt uns 3 Schulen in Bayern vor mit ihren kreativen Lösungen für den Wechselunterricht.
Morgens in Bernried am Starnberger See. Die beiden Zweitklässlerinnen Josephine und Emma machen sich auf den Schulweg. Ihr Unterricht beginnt heute um 10.45 Uhr.
Dann können wir ganz in Ruhe frühstücken und müssen nicht schnell in die Schule gehen.
Die Grundschule Bernried setzt auf ein ganz eigenes Modell. An den meisten Schulen wurden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die wechseln sich jeden Tag ab. Montag darf Gruppe 1 ins Klassenzimmer, Dienstag Gruppe 2. In Bernried dagegen dürfen die Schüler und Schülerinnen jeden Tag in die Schule, aber in unterschiedlichen Schichten.
Wir laufen immer zusammen los. Es gibt eine frühe und eine späte Gruppe. Wir sind in der späten Gruppe. Es ist eigentlich richtig cool.
Die eine Gruppe geht von 8 bis 10.15 Uhr in die Schule, die andere Gruppe von 10.45 Uhr bis 13 Uhr. Dazwischen ist eine Pause, in der gereinigt und gelüftet wird. Dieses Modell ist selten in Bayern, hat aber entscheidende Vorteile, sagt die Direktorin Eva Holzer. Denn es sind täglich
3 Schulstunden und über die Woche, also wir haben es dann eben ausgerechnet, mehr als wenn sie täglich in Wechsel gehen würden. Und diese Stunden sind natürlich durch die Kleingruppe sehr intensiv. Wir bauen auch immer wieder Einheiten für den Fachunterricht ein, dass also insgesamt das Kind eine in Anführungsstrichen normale Schulwoche haben kann.
Nur die 4. Klasse der Grundschule darf geschlossen in den Präsenzunterricht. Die Kinder sitzen allerdings in der Turnhalle, damit genügend Abstand ist.
Digitalisierung ist schön und hilfreich und gut, aber der persönliche Kontakt ist natürlich durch wenig zu toppen.
Auch in anderen Schulen in Bayern ist man kreativ, was die Räume angeht. Zum Beispiel an der Hans-Stettheimer Schule in Burghausen im Landkreis Altötting. Direktorin Margit Burgstaller hat sich schon im Herbst darum gekümmert, geeignete Ausweichplätze zu finden, damit jeden Tag alle Kinder kommen können. Wechselunterricht ist hier nicht nötig.
An der Außenstelle ist es ein großer Feuerwehrsaal und ein großer Bläserprobenraum. Bei uns in der Altstadt haben wir in der Jugendherberge untergebracht.
Jetzt gehen die 3. und die 4. Klasse zum Unterricht in die Jugendherberge unterhalb der Burg. Die Kosten für die Jugendherberge übernimmt die Kommune. Die meisten Schulen haben nicht diese Möglichkeiten. Dort geht es nur mit Wechselunterricht, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.
Die einen Kinder tun sich halt leichter, wenn sie in der Woche praktisch immer die Hälfte der Tage ganz in der Schule sind. Bei anderen spüren wir, es ist eigentlich besser, wenn die einen von 8 bis 10 kommen und die anderen von 10 bis 12. Also wie dieser Wechselunterricht, diese verschiedenen Schichtmodelle jetzt gut fruchten, da gibt es auch keine wissenschaftliche Expertise, da befinden wir uns immer noch in einem Versuchsstadium.
Aber was passiert an den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht ins Klassenzimmer gehen können? Bundeskanzlerin Merkel hat zusammen mit Bildungsministerin Karliczek eine Initiative für digitale Bildung vorgestellt. Die könne im Unterricht noch eine viel größere Rolle spielen, findet die Kanzlerin.
Und das ist ganz anders, als wenn alle den gleichen Text lesen und den gleichen Text übersetzen. Das kann man auch nochmal machen. Aber irgendwo kann ich heute sehr viel mehr interaktive Elemente mit reinbringen. Und das kann sein, dass Lernen dann auch sehr viel mehr Spaß macht.
Digitalisierung hin oder her. Die meisten Kinder empfinden es derzeit noch mehr als Bereicherung, sich endlich wiederzusehen. An der Grundschule Sulzberg im Allgäu ist zum Beispiel wieder ganz normaler Unterricht möglich. Die Schule hat so große Räume, dass selbst wenn alle Kinder da sind, ausreichend Platz ist. Die ersten Tage haben super funktioniert, sagt Schulleiter Ralf Tammler.
Es war einfach Zeit, dass die Kinder jetzt wieder zurückkommen. Und die haben sich riesig gefreut. Also man sieht es am Pausehof, man sieht es, wenn sie in der Früh kommen. So viele dankbare und fröhliche Schüler haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Also ich hoffe, das hält noch lang an.
Ja, so soll's bleiben. Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Alle Beiträge können Sie noch einmal hören, wenn Sie mögen, in unserer DLF Audiothek. Und hier geht's gleich weiter live mit den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Die kümmern sich unter anderem um Mental Health im Pop.